Herzlich willkommen bei Nachtflug, bei unserem Politik-Night-Talk. Heute wieder mit Professor Ralf Schönhammer, Professor am MCC Budapest und mit Politikwissenschaftler und Jugendforscher Bernhard Heinzelmeier. Ja, fast wäre die Regierung zerbrochen. Es gab eine Pressekonferenz des Bundeskanzlers, bei der alle dachten, er wird jetzt das Ende der Regierung bekannt geben. Vorauszuschicken ist, dass Leonore Gehwessler in Brüssel für das Renaturierungsgesetz gestimmt hat und das, obwohl der Verfassungsdienst festgestellt hat, dass sie das eigentlich nicht darf, dass das rechtswidrig ist, da es einen aufrechten Beschluss der Landeshauptleute gibt, die sich gegen dieses Gesetz aussprechen. Die Konsequenz war dann trotzdem keine. Die Regierung wird fortgesetzt. Herr Professor Schönhammer, eine komplette Niederlage für Kanzler Karl Nehammer, zuerst angekündigt, das ist ein Rechtsbruch, auch gesagt, dass er sich persönlich nicht wohlfühlt mit dieser Entscheidung, dass er das auf einer emotionalen Ebene ablehnt, dass die Umweltministerin hier Ideologie über die Verfassung stellt und trotzdem die Regierung gibt es noch.
Wenn ich vorher noch was sagen darf für unsere Zuseher, Nachtflug ab jetzt Donnerstag 17 Uhr, nicht mehr samstags, ganz wichtig, um auf Ihre Frage zu antworten. Bevor wir in die Details gehen, ob hier ein Rechtsbruch stattgefunden hat oder nicht, ich glaube, wenn man sich das große Gesamte ansieht, wir haben eine Situation, wo eine Ministerin nach Brüssel reist, um an einer Abstimmung teilzunehmen und plant, dort anders abzustimmen, als wie der Kanzler oder die größere Partei in der Regierung und die Länder vor allem in Österreich beschlossen hätten. Also unabhängig davon, was sich jetzt herausstellen sollte, verfassungsrechtlich in einer Koalition, wo man davon ausgeht, dass das Partner sind, die praktisch ein gemeinsames Programm vollziehen, ist das eine komplette Farce. Also es kann ja nicht so sein, dass etwas vereinbart wird und dann sagt ein Minister, so, ich fahre jetzt nach Brüssel und stimme jetzt anders ab, weil vielleicht habe ich was Schlechtes gefrühstückt oder vielleicht habe ich Kupfer in der Früh gehabt oder bin mit dem falschen Bein aufgestanden. Also die Situation an sich ist für eine Koalition, die für sich in Anspruch nimmt, hier ein Programm weiterzubringen oder eben eine Koalition zu sein, ist eine Farce. Und das Zweite ist das, wie Sie schon eigentlich erwähnt haben, wenn ich dann so wie die ÖVP so brutal rausgehe und sage, ein Rechtsbruch, wir werden da Schritte, eine Ministeranklage.
Klage beim Europäischen
Gericht, beim Europäischen Gerichtshof, wo ich mich dann bloßstelle. Man muss ja wahrscheinlich, wie, besser nicht mal Kasten, die FDP nicht in die Regierung haben, weil das so peinlich im Ausland sein könnte. Man, wir haben jetzt so eine Situation mit der belgischen Ratspräsidentschaft, da findet eine Abstimmung statt und die bekommen einen Brief, wo der österreichische Kanzler schreibt, hey, da kommt unsere Ministerin, die stimmt jetzt ab, aber das, was die abstimmt, das darfst du nicht ernst nehmen, weil die stimmt nicht so ab, wie man eigentlich das in Österreich ausmacht, wie abgestimmt wird. Das ist eine komplette Farce. Also das ist ein Theater, was der Republik unwürdig ist. Im Grunde genommen, er hätte nicht nur die Koalition auflösen, er hätte da zurücktreten müssen. Und gleichzeitig meinen wir natürlich auch den Präsidenten dazu auffordern, Frau Gewessler aus dem Amt zu entlassen, weil so kann es eigentlich nicht gehen. Aber wir leben in Österreich momentan ein bisschen in einem Operettenstaat. Und bis September werden wir das noch durchbeißen müssen. Und wir sind wieder bei dem, was wir letzte Woche besprochen haben. Ist die Frage, wenn die Wähler dann wirklich bereit sind, wieder diesen Personen und diesen Akteuren ihre Stimme zu geben, okay, dann wer Clowns wählt, bekommt einen Zirkus. Und genau in der Situation befinden wir uns.
Herr Einzelmeier, die Dramaturgie, die der Kanzler da aufgebaut hat, die war ja eigentlich großartig. Also zuerst sagt die Umweltministerin, sie wird da dafür stimmen, sich der Stimme nicht enthalten. Man muss sagen, aufgrund von Österreichs Zustimmung ist dieses Renaturierungsgesetz, diese Renaturierungsverordnung dann ja auch tatsächlich in Kraft getreten oder wird in Kraft treten, weil genau Österreich hier das Zünglein an der Waage war. Dann sagt man, das ist ein Verfassungsbruch, man schreibt nach Belgien, dann gibt es eine Pressekonferenz, Hochspannung, jeder erwartet, die Regierung tritt jetzt zurück. Und dann sagt der Kanzler, ja, es ist zwar nicht ganz okay, aber eigentlich machen wir weiter wie davor. Und, das ist ja auch noch ganz spannend, der Vizekanzler Kogler hat ja schon eine Stunde davor auf Facebook ziemlich genau das gepostet, was dann der Kanzler gesagt hat, führen jetzt die Grünen die ÖVP in einer Art Nasenring durch die Manege?
Ja, ich glaube ja überhaupt, dass die Grünen immer die tonangebende Partei in dieser Koalition war und die ÖVP jetzt das erntet, dass er sich eigentlich nicht genügend gegenüber den Grünen durchgesetzt hat, sondern dass man einfach da zu weich war. Und jetzt ist es tatsächlich so, wie man so schön sagt, dass der Schwanz mit dem Hund wedelt, nämlich die kleine Partei, die ist ja nur bei 8% oder was. Ja, also man weiß jetzt nicht einmal, ob die das nächste Mal noch in den Nationalrat überhaupt hineinkommen. Die hat jetzt eigentlich dort das Heft fest in die Hand genommen, wobei man sagen muss, zum Glück, ja, ist dieses Renaturierungsgesetz ja sowieso völlig bedeutungslos. Wir reden da über ein Nebenthema, wo es um Schmetterlinge geht und um die Bewässerung von ausgetrockneten Moorböden. Also ich meine, das ist ja alles in Wirklichkeit und Entsiegelung der Böden am Land, wo keine Böden versiegelt sind. Also das ist ja sowieso eine Lachnummer. Nicht? Also diese ganze Debatte, die da abgeführt wird, eine totale Nebensächlichkeit. Die Grünen feiern das jetzt als riesengroßen Erfolg. Das ist für die Bevölkerung gleichgültig. Und ich finde es nur ein bisschen pervers fast, ja, angesichts der Probleme, die es momentan in Europa gibt. Nicht? Die sind ja wirklich, wirklich massiv. Also wenn man heute die Zeitung aufschlägt, man hat jeden Tag, also den täglichen Messer, das tägliche Messerattentat, den täglichen Messermord, man hat Gruppenvergewaltigungen, explodierende Kriminalität, wohin man nur schaut. Wenn sich die Regierung über die Migration streiten würde in der Form, ja, dann würde ich das gut verstehen. Ja, und das wäre dann auch ein Thema, das die Leute bewegen wird. So geht es um die Renaturierung, wo man halt wissen, dass jeder zweite Österreicher nicht einmal weiß, worum es da geht und was das ist. Und ich frage mich wirklich, ob jetzt dann die Zeit kommen wird, wo sich die Grünen dafür einsetzen werden, die Donauregulierung von 1870 zurückzunehmen, ja, um den Donauraum wieder zu regenerieren, dass wir sehr viel Ungeziefer und Krankheiten dadurch kriegen. Ja. Das wird dann der große Erfolg sein. Es ist absurd. Ich muss sagen, das Thema ist absurd. Und natürlich, wie Sie richtig sagen, es ist absurd, wie die ÖVP umgeht und diese ganze Dramaturgie, die Nehammer da abgeliefert hat, die war schon, muss man leider sagen, hundsmiserabel.
Ein PR-Desaster sozusagen von der Kommunikation her für die ÖVP, weil den Grünen, kann man vielleicht sagen, hat das nicht geschadet. Also die haben es geschafft, dass das Lena-Schilling-Desaster recht schnell vergessen werden wird und Leonore Gewessler ist jetzt die Heldin aller NGOs.
Naja, Sie sagen, die Grünen sind meiner Meinung nach eine radikale Sekte und für die ist natürlich die eigene Ideologie wichtiger als die Verfassung. Ich meine, ich finde, was ich überraschend finde, ist, wir haben schon öfter in der Sendung gesprochen, das ist auch die Partei, die ja sympathisiert mit der Idee, dass man das Parlament mit Klimaräten umgeht und dem Ganzen und jetzt plötzlich greifen sich alle ans Herz und sagen, also das hätten wir uns von den Grünen nicht gedacht. Ja, wie gesagt, da hat die ÖVP offenbar, war es nicht bewusst, mit wem man da 4 Jahre lang bis jetzt in einer Part 5 in einer Koalition war. Aber eines noch zu sagen, was der Heizner mal gesagt hat, ich sehe das nicht ganz so, weil das ist richtig, angeblich stimmen 80% der Österreicher dem Renaturierungsgesetz zu.
Gut, das war eine Umfrage.
Ja, aber du musst ja die Österreicher wieder kritisieren. Vielleicht nur, weil was gut klingt und sie gut antworten, muss man dem nicht zustimmen. Weil sie sagen, jeder Zweite, ich glaube, dass 19% der Österreicher nicht wissen, was in dem Gesetz drinnen steht. Es klingt halt gut. Es ist so, wenn man sagt, sind sie für, weiß ich nicht, heiße Schokolade und kleine Katzen am Abend. Da werden die meisten auch wahrscheinlich drauf sagen, ja, also das ist...
Da muss man sich wahrscheinlich genau die Fragestellung anschauen, die dort abgefragt worden ist. Und dann. Aber was ich ganz spannend finde, ist, dass meine Umfrage des WWFs auch so ernst nimmt, weil der WWF ja ganz offensichtlich eine Interessensvertretung ist, auch zu Recht. Aber das ist ja keine Umfrage, die von einem neutralen Dritten gestellt wurde.
Aber es gibt ein anderes Problem bei dem. Wir sehen es in Österreich, wir müssen in Österreich wahnsinnig viel in Infrastruktur investieren. Wir werden in Österreich auch in Zukunft, außer wir wollen, gut, das haben wir bei anderen Dingen auch gemacht, wir wollen den Anschluss verpassen, was in künstliche Intelligenz und diese Dinge geht, da wird der Stromverbrauch nach oben gehen. Kernkraft wieder Österreicher leider auch nicht. Wenn man den Kampf werde ich nicht aufgeben, mit dem werde ich wahrscheinlich bis zum mein bitteren Ende werde ich den fechten. Die von der Wasserkraft ist jeder ein Fan, aber wir werden auch mit der Wasserkraft nicht viel machen können mit diesen Renaturierungsgesetzen, weil das ist jedes Fließgewässer, jeder Bach, jeder Dümpel muss jetzt, glaube 30% bis 2030 und dann 90% bis 2050, wenn ich mich nicht irre, muss in den Urzustand zurückversetzt werden. Was komplett absurd ist, in Österreich sind die Landschaften zum Großteil Kulturlandschaften. Das ist diese Idee, dass wir das zurückversetzen zu dem Zeitpunkt anscheinend, bevor es Menschen gegeben hat. Was am Ende des Tages möchte ich schon sagen, das war immer der Plan der Linken und der Grünen ganz besonders. Da ist der Mensch immer als Problem betrachtet worden. Und die Idee ist, dass der Planet heilt, wenn es weniger Menschen gibt. Und das ist ein Schritt in diese Richtung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein antizivilisatorisches Gesetz. Ich rede mal von der ÖVP. Was nun die Konsequenzen sind, werden wir sehen. Da bin ich auch nicht mehr ein Einzelmeier. Das ist nicht was zum Verschlag. Aber es geht auch um die Signalwirkung. Man sagt jetzt praktisch aus Österreich, wir brauchen eigentlich kein Industrieland mehr sein. Wir brauchen eigentlich keinen Strom. Wir brauchen eigentlich keine Industrie. Wir brauchen das alles nicht, wo jetzt die Frau Gewessler hin möchte. Und dann lässt man sich von der, ich glaube, was haben die Grüne gehabt 13-12% bei der letzten Wahl, die ÖVP hat 37 gehabt, dann hat die dreimal so viele Stimmen, dreimal so viele Sitze. im übertragenen Sinne im Parlament. Und dann ist man nicht fähig, dass man den Einhalt gebietet. Im Grunde genommen hätte der Herr Niemeyer in den Flieger steigen müssen, sie in Brüssel hinstellen und die Frau Gebester daran hindern, überhaupt an der Abstimmung teilzunehmen. Es ist eine komplette Phase. Man hat es, glaube ich, bei der ÖVP, wo es den Herrn Rosam eingestellt, jetzt als einen großen PR-Berater und alles. Da muss die Verzweiflung schon sehr groß sein. Außer der Kanzler plant, ein Luxusrestaurant zu eröffnen oder irgend sowas und bereitet sich auf die postpolitische Karriere vor. Aber das ist eine absolute Farce. Das ist einer angeblich staatstragenden Partei unwürdig.
Herr Einzelmeier, also erstens, wie lächerlich haben wir uns im Ausland gemacht, weil es ist ja eigentlich völlig absurd. Der Kanzler schreibt einen Brief an den belgischen Ratsvorsitz, dass die seine eigene Umweltministerin zur Abstimmung nicht berechtigt ist. Die Grünen schicken dann noch einen Brief nach, dass das alles so nicht stimmt und dass sie das schon ist. Also da müssen sich ja eigentlich die Herrschaften in Brüssel denken, was sind das für Verrückte?
Naja, also im Ausland ist Österreich nicht besonders bemerkenswert. Also ich lebe seit 25 Jahren in Deutschland und wenn man die FAZ oder die Welt durchliest, da kommt Österreich eigentlich in den seltensten Fällen vor, außer es wird irgendein Artikel geschrieben über den Herbert Kickl, dass der irgendwie den Faschismus...
Ja, Sebastian Kurz hat das
ja, genau, Kurz hat das, hat, genau. Gut, das muss man wirklich sagen, der hat das durchbrochen. Das war der letzte Politiker mit Format, den wir in Österreich gehabt haben und der eine gewisse Strahlkraft gehabt hat. Ne? Den sind wir jetzt auch los. Also jetzt ist Österreich, glaube ich, komplett provinzialisiert und in Brüssel, mein Gott, ja, also in Brüssel ist jetzt halt... ist Österreich jetzt interessant gewesen, weil es einmal das Zünglein an der Waage war. Sonst, glaube ich, haben die Leute dort auch andere Sorgen. Also sie haben dieses kleine Glaneske Land, wie man jetzt gesehen hat, da viel zu kümmern. Also so großartig ist das nicht, das Echo des Auslandes. So wichtig nimmt das Ausland Österreich nicht. Was man sagen muss, ist, dass sie innerhalb des Landes, und das ist eigentlich das Wichtige, dass sie innerhalb des Landes der ÖVP jetzt der totalen Lächerlichkeit preisgegeben hat. Und das ist letztendlich auch ein Schaden für die Demokratie, weil der Ralf Schöllhammer hat das ja richtig gesagt, das ist eine 37%-Partei. Ja. Das ist eine große Partei.
Jetzt nicht mehr.
Jetzt nicht mehr, aber war damals eine 37%-Partei. Und wenn die so wenig Durchsetzungswillen zeigt, ja, und so wenig kämpferisch ist und mit, man hat den Eindruck, es wird mit allen taktiert, ja, und es wird nirgendwo irgendwie, wie man in Deutschland sagt, eine klare Kante gezeigt. Das ist alles so diffus. Und also der Wähler hat jetzt den Eindruck, das wissen wir aus den Untersuchungen, die ÖVP, wenn man die wählt, wählt man eine Wundertüte. Da weiß man nicht, was am Ende rauskommt. Ja? Weil die werden sich dorthin wenden, wo sie das Gefühl haben, dass für sie am besten rausschaut, am meisten rausschaut. Also für die Mandatare, weil es geht ja letztendlich um das, behalten wir die Mandate und behalten wir die Positionen. Aber berechenbar ist die ÖVP nicht mehr. Und das ist das große Problem. Also da haben mit dem, dass sie jetzt sagen, sie übernehmen Verantwortung, ja, und deswegen sprengen sie diese Regierung nicht in die Luft, haben sie eigentlich einen Imageverlust hinnehmen müssen, der gravierend ist. Ja.
Also es wird im Grunde noch absurder. Wir werden das in den nächsten Wochen sehen, was ist, wenn jetzt die FPÖ einen Misstrauensantrag einbringt.
Ja, also nein, das werden wir nicht sehen. Die FPÖ hat gestern schon einen Misstrauensantrag angekommen.
Ah, wunderbar, aber was macht denn die ÖVP? Stellt man sich also jetzt dann, sagt man dann, also da hat ein Rechtsbruch stattgefunden, ganz schlimm, also Europäischer Gerichtshof. Und ich würde sagen, wenn das wirklich so stattgefunden hat, werden wir noch sehen, ich meine, wenn das nicht einen Misstrauensantrag rechtfertigt, was rechtfertigt dann einen Misstrauensantrag? Aber dann wird man sehen, ist er dann Schützen vor die Frau gewesen.
Ja, dann hat man die Situation, und ich glaube, die ist echt ein bisschen grotesk, dass die Vertreter des Bauernbundes dafür stimmen müssen, also gegen den Misstrauensantrag von Leonore Gewessler stimmen müssen. Das heißt, die stehen dann dort im Parlament und halten eine Ministerin, die eigentlich gerade alles getan hat, um ihre Klientel zu vertreiben und zu verärgern.
Das hatte ich nicht auf meiner Bingo-Karte für 2024, dass sich die ÖVP mit dem Bauernbund anlegt. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man also offenbar ein großes Wählervertreibungsprogramm, ähnlich der SPD in Deutschland, also wenn man das jetzt bei der ÖVP nachahmen möchte, kann man ja machen. Aber wie gesagt, mir ist das unerklärlich, was man sich erwartet hat. Und ich finde ganz gut, das Argument war, man löst die Regierung nicht auf und lässt nicht das Freispiel der Kräfte im Parlament zu, weil man Angst hat, dass dann milliardenschwere Wahlzucker verteilt werden. Naja, man, dann stimmt man halt nicht mit bei den Wahlzuckerl. Ich meine, das ist
na gut, da gibt es ja Mehrheiten gegen die ÖVP, das ist dann egal, ob sie mitstimmen
ja, oder nicht. Kann, ja, aber das kann ich dann, aber ich habe ja trotzdem 37%, das, ich vermute, das kann ich dann im Wahlkampf ja dann bringen. Wenn auf einmal dann die FPÖ und die ÖVP, keine Ahnung, die 2-Tage-Woche einführen, dann kann man über das auch sprechen. Also die Ausrede zu sagen, wir müssen in der Regierung bleiben mit jemandem, der das Gesetz gebrochen hat, weil das Parlament so unverlässlich ist, die machen sonst lauter abstruse Gesetze, ist auch nicht unbedingt eine Aussage zur Stärkung der Demokratie.
Herr Heinzelmeier, ist eigentlich der Kogler ein schwer unterschätzter Stratege, weil er macht ja immer so den Eindruck, wie wenn er sozusagen nicht ganz genau weiß, was seine Zielrichtung ist, aber immerhin, zuerst hat er der ÖVP das Justizministerium weggenommen und mit Alma Zadic jemanden hingesetzt, der kurz davor noch eigentlich bei der Liste Pilz war, dann war Sektionschef Blinacek nicht mehr da. Das Ganze hatte dann eigentlich zur Folge, dass auch der Kanzler, nämlich Sebastian Kurz, zurücktreten musste. Der war dann zwar noch 2 Monate Clubobmann, aber das war relativ sinnlos. Und jetzt führt er die ÖVP eigentlich wie Schulkinder vor und macht sie lächerlich, demütigt sie. Hat es auch noch geschafft, dass die Mobilisierungskraft des Bauernbundes wahrscheinlich eher enden wollen sein wird. Und als nächstes wird wahrscheinlich die Grünen verhindern, dass Magnus Brunner Kommissar in Brüssel wird. Also wenn man sich das so anschaut, muss man sagen, die Bilanz des Werner Koglers oder der Sigi Maurer oder beiden ist eigentlich genial.
Naja, gut, ich glaube, das liegt weniger an dem Werner Kogler und an der Sigi Maurer, sondern an der ÖVP, nicht? Also das heißt, die ÖVP hätte ja anders agieren können. Ich habe das ja eingangs gesagt, die ÖVP lässt sie einfach zu viel gefallen. Die hat die ganze Zeit glaubt nicht, das sind, mit denen geht man halt irgendwie um, und in Wirklichkeit ist das immer zu beachten. Das hat der Ralf Schöllhammer gesagt, das ist eine Sekte, ja? Und eine Sekte, ja, die ist natürlich fanatisch. Und die hat einen Einsatz, weil es für die immer um alles geht. Die setzen sich voll ein und versuchen, das durchzuziehen. Und dem, dieser Energie, dieser Sektenenergie, würde ich fast sagen, dem ist die ÖVP im jetzigen Zustand einfach nicht gewachsen. Also ich glaube weniger, dass das der Kogler ist. Und Kogler, glaube ich, dass der ist halt so eine Galionsfigur, den schiebt man halt immer wieder vor die Kameras. Aber da sind im Hintergrund, glaube ich, eher, dass das die Frauen sind, dass das die Gewässler, die Maurer, dass die das sind, die das Ganze dann, das Ganze führen. Und es ist ja auch der Machtkampf jetzt schon ausgebrochen zwischen Maurer und Gewessler. Wer wird den Kogler beerben? Also ich glaube, die Machtzentren sind eher da und die Taktik kommt eher von denen. Aber es ist ja, man muss ja nicht viel taktieren, jetzt ganz ehrlich, um die ÖVP aufs Kreuz zu legen. Ja, also das ist, glaube ich, das Einfachste, was momentan geht, weil die Grünen haben sicher genau überlegt, wird die ÖVP die Koalition auflösen, und die Antwort war für sie klar, wird sie nicht machen, hätte ich auch so gesehen, ja, und jetzt ist das natürlich aufgegangen, es war absehbar, weil die ÖVP ja einfach, wie sagt man, wie hat der ehemalige Tormann von Bayern München gesagt, der füllen halt die Eier, nicht? Und wenn die dann die Eier füllen, weiß man, von denen ist nichts zu befürchten.
Aber eigentlich, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo die Grünen Sebastian Kurz als Bundeskanzler abgeschossen haben, hätte doch der ÖVP eigentlich klar sein müssen, dass man die Grünen nicht unterschätzen darf. Und was den Grünen jetzt wirklich gelungen ist, ist ein PR-Coup, der ihnen wahrscheinlich, ich will mal sagen, ich weiß nicht, wie sie sind, 5 oder 6% bei den nächsten Wahlen bringt. In ihrer Zielgruppe sind sie die absoluten Helden. Sie haben die ÖVP, die ja dort eigentlich gehasst wird, wirklich vorgeführt. Ist die ÖVP da viel zu naiv gewesen?
Da bin ich mir mit dem nicht sicher, weil der Wahlkampf wurde so nicht offiziell begonnen. Und grundsätzlich ist natürlich, wir werden sehen, was er dann tatsächlich herausstellt, ob der Verfassungsdienst recht bekommt. Aber prinzipiell ist die Optik, dass er, wenn eine Ministerin tatsächlich die Verfassung sprechen sollte, glaube ich, etwas, was beim Großteil der Österreicher nicht besonders gut ankommt.
Aber also in der grünen Kerngruppe, ich habe gestern gesehen, ein großes Freibier für Leonore Gewessler, also die feiern das.
Richtig, aber die grüne Kerngruppe wird sowieso die Grünen. Also dass man sagt, sie bekommen jetzt 5% mehr, das heute verunwahrscheinlich, dass es Leute gibt, die Grünen nicht wählen wollten und jetzt sagen, aufgrund dieses möglichen Verfassungsbruchs wähle ich extra die Grünen.
Also ich glaube, die Kompetenz oder die Zuschreibung als Umweltpartei, die sich für Klimaschutz und so weiter einsetzt, was sie ja doch auch aufgrund der Koalitionsarbeit in den letzten 4 Jahren ein bisschen verloren haben, also ein bisschen verwaschen wurde, das haben sie sich jetzt zurückgeholt.
Absolut, absolut. Aber die Personen, denen das für das die Nummer 1 Priorität ist, die werden sowieso die Grünen. Also das hat keine Mobilisierung, meiner Meinung nach zumindest. Ich glaube nicht, dass das ein Mobilisierungspotenzial hat für Leute, die tendenziell nicht die Grünen wählen. Das hängt vom Wahlkampf dann ab, wie das Ganze präsentiert wird. Also ich glaube aber, dass natürlich der Vorwurf an eine Partei, ihr habt gepriesen, den Rechtsbruch von einer Ministerin und möglichen Parteivorsitzenden, würde ich sagen, ist auch für die andere Seite relativ gute Munition. Aber noch ein kurzer Punkt. Es ist halt ein bisschen Karma. Die ÖVP ist 2019 zu gierig geworden. Ich glaube, man muss offen so sagen, man war der Meinung nach dem Ibiza-Video, dass die absolute Mehrheit in Reichweite ist, dass man Neuwahlen macht und dann wird man bei 40, 45, eventuell 50% stehen. Der Schuss ist nach hinten losgegangen. Dann hat man gesagt, mit der FPÖ geht man nicht mehr in die Regierung, man macht es mit den Grünen. Und man hat diese, der deutsche Ausdruck, das vergiftete Pille praktisch oder das daher geschenkte, das trojanische Pferd. Man hat es voller Begeisterung in die eigene Burg gezogen und jetzt bekommt man die Rechnung dafür präsentiert. Also ich habe da mit der ÖVP kein Mitleid. Also das ist wenn so wie gestern, ich kann nicht rausgehen an einem Sonntag, die Frau Edstadler über X und so. Also das ist unglaublich, Rechtsbruch, Verfassungsbruch, Anzeige, dann der Herr Stocker, eine Presseaussendung, wir werden da jetzt die schwersten Kanonen aufführen. Dann der Kanzlerkönig der Pressekonferenz an, wo dann, glaube ich, eine Stunde lang die Leute warten lassen. Was ein kompletter Affront ist in jeder Hinsicht. Weil das bedeutet ja oftmals selbst nicht gewusst, was er sagen soll. Vor allem
sind da die Gerüchte so hoch, so ist es, dass ja. Er die Auflösung...
Und dann geht er her und sagt, wie praktisch mehr oder minder sinngemäß, er würde es ja gerne auflösen. Aber er kann nicht. Okay, gut, aber dann ist alles in Ordnung.
Emotional würde es gerne auflösen, aber aus Vernunftsgründen und aus Staatsräson kann er nicht.
Gut, aber dann brauchen sie keine Klage einreichen oder was. Also entweder oder. Was ist der Sinn von diesem Spektakel dann? Entweder hat ja ein Rechtsbruch stattgefunden, dann hat man ein Problem. Es hat sich eine Ministerin über den Kanzler, über die Länder, praktisch über alles hinweggesetzt. Und jetzt sagt man, aus Vernunftgründen muss ich das hinnehmen. Gut, dann sind wir aber in dem Sinne kein Rechtsstaat mehr.
Mhm. Wie sehr wird das der ÖVP schaden? Das ist ja auch eigentlich relativ offen. Wird das, also der Bauernbund ist ja einer der wichtigsten Interessensvertretungen innerhalb der ÖVP und auch einer der mächtigsten. Werden die beim nächsten Wahlkampf, bei der Nationalratswahl noch für Karl Nehammer laufen?
Naja, das Erste, ich glaube, wenn ich noch kurz zu dem, was der Ralf Schöllhammer gesagt hat, was sagen darf, diese Geschichte mit der Pressekonferenz, ja, dass da so lang nichts gekommen ist. Ja,
und dann nach einer halben Stunde. Schwarze Screen, war natürlich auch schwierig. Also, ne? Also, du starrst in dieses schwarze Loch und irgendwann fängt man an, da eine gewisse Parallelen zwischen der ÖVP und diesem schwarzen Screen zu sehen.
Richtig. Ja, und das ist, glaube ich, was da dahinter steckt, ist ja, dass in dieser Zeit ja die Landeshauptleute dem Nehammer gesagt haben, was Sache ist. Also ich vermute, der hat gesagt, ich möchte die Koalition auflösen, und dann hat ihm die Frau Mikl-Leitner und der Herr aus Tirol, die haben ihm gesagt, nein, das machen wir nicht. Ja, und weil eben das Zentrum in der ÖVP komplett entmachtet ist. Der Nehammer ist ein Spielball dieser Länderinteressen. Der Kurz war das nicht. Der Kurz hat die Partei geführt. Ja. Der Nehammer wird von den Länderchefs und Chefinnen wird der als Blödmann, muss man jetzt ehrlich sagen, ja, durch die Manege getrieben. Der kommt mir so vor wie dieser Clown beim Autodrom in Wien, ne, der sich immer in Kreis dreht und von jedem die Watschen kriegt und alle vorne an ihn an. Also das heißt, der schwerstens beschädigt, und ich glaube, das wird der ÖVP natürlich massiv schaden, weil die ÖVP meiner Meinung nach ein eminentes Positionierungsproblem hat. Das ist genau dasselbe, was die, und sie hat sich genau dasselbe angetan, was sie die SPÖ seinerzeit angetan hat, wie der Frau Nitzki gesagt hat, er arbeitet nicht mit der FPÖ zusammen. Was ist passiert? Man hat sich der ÖVP ausgeliefert, und die ÖVP, durch diese Grenze, die man zur FPÖ zieht, ja, hat sie sich den Rest der Parteien ausgeliefert, ja. Das ist das Problem. Die Partei ist nicht mehr handlungsfähig, ja, weil sie sich eben von einem linken Narrativ dazu bringen hat lassen, ja, mit der FPÖ darf man nicht zusammenarbeiten, wenn der Nehammer Spielräume gehabt hätte, ja, und sie die Tür offen hätte lassen, ne, und sich ein bisschen um ein gutes Verhältnis auch zur FPÖ bemüht hätte, ja, dass man Gesprächsfähigkeit hat, dann hätte er gern die Regierung in die Luft sprengen können, wäre ja kein Problem gewesen, das kann man ja mit der FPÖ was machen. So haben sie einzementiert, ja, das ist taktisch eine Vollidiotie in Wirklichkeit, sowas zu machen, ja, und ich meine, wenn man dann auch selbst damit bei dem Narrativ mitarbeitet, dass die FPÖ eine Faschistenpartei ist, ja, dann darf man sich nicht wundern, wenn man irgendwann als Clown in der Mitte der Politik endet, dem jeden, der halt gerade eine Lust dazu hat, eine Watschen runterhaut. Und jetzt haben es halt die Grünen gemacht. Jetzt haben die Grünen in einer Watschen runtergehaut. Jetzt torkeln sie dort durch die Szenerie. Es ist eigentlich furchtbar mit anzuschauen.
Ja, und ich glaube, das, was man nicht vergessen, es hängt jetzt davon ab, wie clever die FPÖ aus dem Nutzen sieht. Aber im Grunde können sie plakatieren, wer die ÖVP wählt, wählt die Grünen. Die ÖVP ist sind.
So ist es.
Der Juniorpartner der Grünen. Ja. Also der Ruf als konservative Partei, zumindest temporär der ÖVP, der ist jetzt einmal weg.
Aber wird es jetzt einen Austausch geben von eher konservativen ÖVP-Wählern noch einmal stärker zur FPÖ, weil sie natürlich sagen, okay, die ÖVP kann sich in einer Regierung einfach nicht durchsetzen und lässt sich von den Grünen oder wer es auch dann als nächster sein sollte in einer neuen Koalition.
Ich glaube, das
einfach,
da kann man ausgehen.
Ich glaube das und ich glaube, dass einfach als ÖVP wieder zu Hause bleiben werden. Mhm. Ich glaube nicht, dass jeder ÖVP-Wähler, der frustriert ist, automatisch sagt, jetzt wähle ich die Freiheitlichen. Ich glaube, dass viele einfach sagen, okay, für diese ÖVP kann ich nicht stimmen und die bleiben einfach zu Hause. Also die Wählermobilisierung wird durch das nicht leichter, aber natürlich die zu Recht die Frage stellen, ich wähle euch und bekomme praktisch die Schattenkanzlerin Gewessler. Mhm. Die, glaube ich, auch in ÖVP-Kreisen nicht wahnsinnig beliebt ist, würde ich jetzt einmal annehmen. Aber ich weiß, das ist immer ein wenig ein heikles Thema, aber wir müssen, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtig sein, immer mit der nachteiligen Heiligsprechung von Sebastian Kurz. Weil er ist ja die Koalition mit den Grünen eingegangen, das war reines Machtkalkül. Also so ist immer so zu tun, und wie gesagt, das hat dann seinen eigenen Sturz verursacht. Also das war auch keine Meisterleistung von ihm. Also wenn er glaubt hat, das wird eine super tolle Partnerschaft mit den Grünen, das war von Anfang an komplett illusorisch und dementsprechend ist es dann auch eingetreten. Die ÖVP hat grundsätzlich ein Problem, weil sie einfach als opportunistische Partei wahrgenommen werden. Das sind keine prinzipiellen Konservativen. Schlimmer als ein Friedrich Merz wie in Deutschland. Und man kann über die Freiheitliche sagen, was man möchte. Übrigens, da stimmen ihnen zu, aber die Grünen. Dass zumindest die Prinzipien, diese sind nicht so leicht, nicht so leicht über Bord werfen, wenn es mal heikel wird. Bei der ÖVP hat man das Gefühl, sobald es ein wenig heikel wird, ist alles das, was man am Vortag gesagt hat, schon vergessen. Genau wie da. Riesenbachö, Presseaussendungen, Twitter, bla bla bla. Und dann wird bei Pressekonferenz gesagt, aber eigentlich kann ich nichts machen.
Symbolische Politik. Man kommt über die symbolische Politik, die völlig wirkungslos ist, nicht hinaus.
Ja, unter die Bellen beißen nicht. Ja, genauso wird die ÖVP wahrgenommen. Genau, das ist, wie Sie richtig gesagt haben, ein Land, das sich auch vom Gefühl her psychologisch in einer Krise befindet. Niemand sagt den Parteien, müssen wir unser Land anvertrauen, weil die haben so eine Führungsstärke. Das, wenn die, was sich vornehmen, die ziehen das durch. Aber der Kanzler hat die Regierung nicht in den Griff. Jetzt kann man sagen, ja, ich weiß, in Deutschland gibt es die Richtlinien, eine Kompetenz des Kanzlers, das gibt es bei uns nicht, das ist schon klar, aber grundsätzlich wird in Österreich zu Recht der Kanzler als die Spitze der Regierung wahrgenommen und man geht davon aus, dass der zumindest im Einvernehmen mit den Ministern und der parlamentarischen Mehrheit dann die Geschicke des Landes lenkt. Und wenn man jetzt sagt, die Länder sagen A, der Kanzler sagt C und die Frau Ministerin fährt dann nach Brüssel und sagt B, da kennt ja kein Mensch mehr aus, das ist kein Regieren aus einem Guss, ob das im Ausland, wie das wagt, wird übrigens im Ausland. Natürlich macht man sie lächerlich. Jetzt kann man sagen, das ist nicht so tragisch. Ja, da bin ich bei meinem Heizelmeier, ich finde das auch nicht tragisch. Mhm. Aber wenn ich mir da anschaue, wie Länder wie Dänemark regiert werden, wenn Länder wie Schweden regiert werden, wenn Länder wie die Schweiz regiert werden, muss ich ganz ehrlich sagen, da ist mir dann schon ein bisschen peinlich, dass wir offenbar unfähig sind, ein bisschen was von dieser Kompetenz nachzuahmen.
Ja, wir werden sehen, was bei den Nationalratswahlen dann tatsächlich rauskommt und wie groß der Einfluss dieses Vorfalls sein wird, ob die Grünen tatsächlich gewinnen, die ÖVP tatsächlich so viel verliert, wie wir das jetzt sehen oder ob die Leute das bis dahin eigentlich dann doch schon wieder vergessen und verdrängt haben. Eine andere, fast groteske Situation hat sich jetzt beim G7-Gipfel ergeben. Joe Biden macht den Eindruck, wie wenn er eigentlich nicht wirklich wissen würde, wo er sich befindet. Also es gibt ja dieses ganz interessante Medium von einer Gruppe, wo man den Eindruck hat, Joe Biden hat überhaupt keine Ahnung, wo er ist und was er tut. Giorgia Meloni ist dann freundlicherweise bereit, ihn wieder in die Gruppe zurückzuholen. Wir sehen gerade das Video, also... Aber Joe Biden, und das ist eigentlich das, was ein bisschen verwunderlich daran ist, kandidiert für die nächste Amtszeit.
Ja. Also erstens muss man sagen, dass die Giorgia Meloni eigentlich da jetzt eine Rolle spielt, ja, die man sich wahrscheinlich vor 2 oder 3 Jahren da nicht von ihr erwartet hat, weil vor 2 oder 3 Jahren war sie ja noch eine gefährliche Faschistin, die vor der, wo man wie heute auch gesagt hat, nicht, wenn der Kickl Bundeskanzler wird, geht Österreich unter, da hat man gesagt, wenn die Meloni Ministerpräsident ist, geht Italien unter, nein, geht nicht unter, Italien geht es besser wie jemals zuvor, das war schon seit langer Zeit schon, und man hat mit der Meloni eine Frau, die hat das ganze Land im Griff. Ja? Also die versteht das mit dem umzugehen, obwohl sie, und da dürfen sie, muss man mal sich den Politikstil der Linken anschauen, ja, was ich als Nutte bezeichnet wird, also von dem kommunistischen De Luca, der Regionalpräsident ist, ja, wurde sie als Nutte bezeichnet, also da sieht man einfach den Stil, ja, und jetzt diese Nutte, wie er der Herr De Luca sagt, ja, die da das Land im Griff hat und die auch bei dem G7-Gipfel eigentlich die wichtigsten Akzente gesetzt hat, weil die anderen alle alle gelähmt sind. Deutschland ist gelähmt, die Regierung ist kaputt, Macron ist gelähmt, ja, der ist auch am Ende. Ja. Und sie hat eigentlich, von der Leyen ist sowieso unfähig, irgendwas zu machen, und sie hat das Heft in die Hand genommen und hat dann auch, das ist dann sehr, sehr typisch, den beiden wieder in die Gruppe hineingeführt. Also eigentlich super Performance. Ja. Der beiden selbst, das ist für mich das wirklich das große Rätsel, und gleichzeitig auch habe ich das Gefühl, dass die Eliten, um diesen furchtbaren Ausdruck einmal zu gebrauchen, einfach die Bevölkerung für Idioten halten. Weil sonst kann man sich das mit einem amerikanischen Präsidenten nicht erlauben, aber die denken sich, da kann ich jeden vorführen, ist völlig wurscht. Der wirkt wie eine ausgestopfte Puppe, die man durch den Raum schiebt. Ja. Jeder sieht, dass der nicht Herr seiner Sinne ist. Ja. Jeder sieht es. Ja. Und trotzdem wieder kandidieren. Man kann nur beide Daumen drücken, dass der verliert und der Trump dieses Match gewinnt, weil das ist eine Farce. Das ist wirklich eine Farce, die da auf der Bühne, auf der globalen Bühne sich abspielt. Ja. Und was mich wundert ist, dass keiner der Partner der Vereinigten Staaten dort einmal sagt, Freunde, sagt einmal, geht's noch? Wie geht's weiter? Dass die Frau von der Leyen nicht einmal was sagt, dass die EU dann nicht einmal vorstellig wird. Nein, nimmt man all das hin. Das ist wirklich ein Armutszeugnis der Politik und zeigt da, dass Europa mit der jetzigen Führung in der EU eigentlich desolat ist.
Ja, es ist schon ein bisschen absurd. Auf der einen Seite ein amerikanischer Präsident, der offenbar nicht mehr ganz Herr seiner Sinne ist und man sich nicht sicher ist, ob man dieser Rolle wirklich gut aufgehoben ist, auch für ihn als Person, weil er sie wirklich zum Teil groteske Ausmaße angenommen hat. Auf der anderen Seite, Ursula von der Leyen wird wieder EU-Kommissionspräsidentin werden. Ich glaube, das sind die Chancen zurzeit relativ hoch.
Momentan sieht es da noch aus, aber ja.
Also man hat da einen Mann, wo man sagen würde, okay, seine besten Zeiten sind vorbei, und eine EU-Kommissionspräsidentin, die schon in den letzten Jahren bewiesen hat, dass sie eigentlich nicht unbedingt Politik macht, die auch umsetzbar ist. Ist das eigentlich langsam gefährlich?
Naja, nur das Kurze dazu, ich meine, das ist ja natürlich Frau von der Leyen, das ist ja eben die Europäische Volkspartei oder die EPP. Wenn wir mal kurz angeschaut, deren Abstimmungsverhalten im Europäischen Parlament, man hat ja praktisch mit den Grünen und mit den Linken in fast 80% davon mitgestimmt. Also ich kann das immer wieder nur wiederholen. Wir haben in Europa vieles, was sich konservativ nennt, aber im Grunde genommen nur grüner Wein in dunklen, also in schwarzen, wie man bei uns sagen, in schwarzen Schläuchen ist. Aber was man bei dem G7-Treffen gesehen hat, im Grunde waren das im Falle von Joe Biden nicht nur sprichwörtlich, sondern fast wörtlich, das war die Nacht der lebenden Toten. Es waren ja alle angeschlagen. Es ist praktisch mit Ausnahme, die Frau Meloni war die Einzige, die bei den letzten Wahlen gewonnen hat. Rishi Sunak in Großbritannien, der wird auch noch 4. Juli Premierminister sein. Ja, ja. Der Olaf Scholz mit seinen 14-15% als amtierender deutscher Kanzler. Ich glaube, momentan ist das schlechteste Ergebnis, was die SPD in ihrer Geschichte, zumindest seit 1945, aber ich habe nachgeschaut, ich glaube sogar seit 1887, also halt vor dem SPD-Verbot der kurzfristigen eingefahren hat. Also die hat praktisch die Partei zerstört. Mhm. Das hat der Emmanuel Macron
15%
gegenüber Le Pens 32%. Mhm. Dann der japanische Staatschef und Neuwahlen. Der japanische Staatschef ist selbst auch unter Druck. Der Justin Trudeau hat gemeint, der tritt vielleicht zurück, weil er in Kanada auch dementsprechend unbeliebt ist. Und wie Sie richtig gesagt haben, aber die angebliche Postfaschistin und der Albtraum Europas und das Ende der Demokratie, die steht praktisch als einzig wirklich demokratisch legitimierte Staatschefin, steht da. Ganz ehrlich, wenn ich die FPÖ wäre, ich würde meine Beziehungen zu den Fratelli Italia wahnsinnig intensivieren. Also, weil ja die Meloni nicht nur in Italien, sie ist auch in ganz Europa beliebt. Sie ist momentan, würde ich sagen, von den großen europäischen Staaten und kleineren abgesehen, ist sie die kompetenteste Politikerin in Europa und zwar mit Abstand. Also wer hätte das gedacht? Und wenn das die Postfaschisten sind, ist das vielleicht was, ich bin bewusst, Vorsicht, damit ich mir da jetzt was einfangen, bin bewusst provokant, muss man sich das vielleicht ein bisschen genauer anschauen.
Das ist eine Ironie.
Ja, Ironie, Satire. Also das ist, glaube ich, schon was ganz Wichtiges, weil, wie Sie richtig gesagt haben, angekündigt ist worden, dass das Ende Italiens wird, und jetzt steigen aber praktisch, Italien hat mittlerweile eine niedrigere Arbeitslosenrate wie Frankreich. Die Italiener stehen besser da, wie seit Jahrzehnten.
Und die Meloni hat als Regierende die Europawahlen gewonnen.
Richtig. Das muss man jetzt, also ich glaube, bis auf eine Lokalwahl in Sizilien und eine in Sardinien hat die Meloni noch jede Wahl gewonnen. Ich glaube, es hat es in Italien seit Jahrzehnten nicht gegeben, dass die Menschen eine amtierende Regierung bestätigen. Man muss halt auch dazu sagen, Tabiene selber, dass viele der Stimmen, die sie gewinnt, was aber legitim ist. Vieles kommt zum Beispiel von der Lega Nord. Ort. Also sie ist, das muss ja für den Salvini eigentlich fürchterlich sein. Sie ist ja doppelt so beliebt und doppelt so populär wie der Salvini, weil sie eben nicht nur Populist ist, sondern weil sie eben intelligent ist. Und das ist eine wunderbare Kombination, die uns zum Teil auf der Rechten oft gefehlt hat. Wir haben tolle Populisten gehabt, aber die waren halt leider oft nicht mehr als nur Populisten. Sie vereint beides und das ist großartig. Also ich hoffe, dass das Schule macht und dass, wie ich jedes Mal sage, die Menschen an der Wahlurne dann nicht wieder Angst vor der eigenen Courage haben und dann halt wieder bei was meiner Meinung nach zum Großteil getarnte Grüne sagen. Also wir, in Deutschland ist es ja nicht anders, bitte. Man vergisst es immer gern, aber viele der desaströsten politischen Entscheidungen sind unter Angela Merkel getroffen worden. Die Migrationspolitik war nicht von Robert Habeck. Das Aussteigen aus der Kernenergie war nicht von Robert Habeck. Das war alles die Frau Merkel. Und in Österreich sieht man es ja jetzt mit den Schwarzen und den Grünen genauso. Es bestätigt sich halt das, dass wahrscheinlich auch bei der CDU, CSU und wahrscheinlich auch bei der ÖVP im tiefsten Innersten wären sie halt lieber doch bei den Grünen. Das ist der einzige Verdacht, den ich äußern kann, weil sonst kann ich mir das nicht erklären.
Ja, aber nochmal zurückzukommen auf die Wahl in Amerika. Also Donald Trump kann man ja auch durchaus einige Kritikpunkte anbringen. Also ganz unumstritten ist er nicht. Und es gibt schon einige Themen, die er wirklich hat und wo man auch sagen muss, das geht eigentlich alles nicht. Aber mit einem Gegenüber wie Joe Biden, den man eigentlich fast als nicht mehr zurechnungsfähig betrachten könnte, wird der vermutlich die nächste Wahl gewinnen. Aber dass man jetzt eine Alternative hat zwischen einem geistig nicht mehr auf der Höhe befindlichen Präsidenten und einem anderen, auch schon relativ alten Mann, der offenbar schwer narzisstische Charakterzüge hat, ist, glaube ich, eigentlich grotesk für die größte Demokratie der Welt.
Absolut, ja. Also das sind ja zwar doch sehr seltsame Erscheinungen, und wenn sie die das ausmachen, ja, das wirft ja wieder ein eindeutiges Licht auf das amerikanische politische System und auf die politische Klasse dort, ne? Weil wenn die nichts mehr anders hervorbringen können, sowohl die Republikaner als auch die Demokraten, als die beiden Herren, weil ich glaube, der Herr Trump ist ja auch schon 79, also es ist ja auch nicht unbedingt mehr der Jungspund.
Ja, das ist 77, glaube ich, oder?
Ich glaube, 76.
Oder ist er 76?
Aber es ist trotzdem
76, also ist auch nicht mehr jung, ist fast wie in Österreich, da muss auch der Bundespräsident immer am Stock gehen oder 80, 82 sein, da ist man nicht glücklich. Also das ist für das ganze politische System ein bisschen eine Farce. Und jetzt werfen halt die Demokraten dem Trump, der eh schon eigentlich schwer angeklagt ist, 78, der schon schwer angeschlagen sein müsste, ja, werfen sie den beiden zum Fraße vor. Ja. Also für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre es eigentlich gar nicht schlecht, wenn der Trump das wären tät, weil es gibt halt ein paar Dinge, die gut sind. Also man kann hoffen, dass er diese Ukraine-Katastrophe beendet, dass da einmal das Sterben aufhört, dass man da einen Schlussstrich zieht, dass man da wieder vereinbar findet, das wäre jetzt nicht das Schlechteste. Und was man auch beachten sollte, es gibt ja einen dritten Kandidaten. Ja. Es gibt ja den Kennedy als dritten Kandidaten, und den hat man versucht, überall auszuschließen. Der hat sich jetzt sehr erfolgreich in die Debatten hineingeklagt. Ja. Und vielleicht kommt es dann auch zu einer ganz einer seltsamen Situation, dass die Amerikaner sagen, es sind zwei, die man nicht wollen.
Vielleicht 80 schon bei. Er ist jetzt 81 Jahre alt, das heißt, er wäre dann am Ende seiner Amtszeit 86 Jahre alt.
Das ist ausgeschlossen, dass er die bei geistiger Frische erlebt.
Also ein fast 90-Jähriger.
Das ist völlig unmöglich.
Ich glaube, das Alte ist schon sekundär ein bisschen, weil es war Konrad Adenauer, war einer der besten deutschen Kanzler, der war nicht der Jüngste, es war Ronald Reagan, ein fantastischer Präsident, der
aber
war
nicht 90.
Der Jüngste. Ja, aber das ist ja das Alte, ist ja neben, es geht um das, er ist offensichtlich geistig nicht mehr.
Also er ist
offensichtlich in einer Früh- oder Mittelphase der Demenz. Mhm. Wenn er geistig komplett frisch war, wäre mir egal, ob er 90 ist oder ob er 19 ist. Ich glaube, diese Obsession mit dem Alter, so, das teile ich jetzt nicht so. Er ist nicht mehr da, und das ist das Problem. Aber das wäre genauso ein Problem. Es gibt da Menschen, die mit Mitte 60 Demenz bekommen. Da habe ich lieber den 80-Jährigen ohne Demenz als den 60-Jährigen mit Demenz. Also das fix ich nur das Alter, das habe ich nie ganz verstanden. Und bei Donald Trump, man tut immer so, wie wenn der große Unbekannte war. Wir haben eine Trump-Präsidentschaft gehabt, ich würde sagen, die ersten 3 Jahre bis zu Covid. Aber in Covid haben viele Fehler gemacht. Da glaube ich, brauchen wir Österreicher auf niemanden mit dem Finger zu zeigen. Die ersten 3 Trump-Jahre von 2016 bis 2019 waren für Amerika ein paar der besten Jahre, die sie gehabt haben. ob Lohnwachstum, ob internationale Stabilität, ich möchte nur jeden erinnern, die einzige Phase, in der Russland kein Nachbarland angegriffen hat, wo während der Trump-Präsidentschaft, die wird schon seine Gründe gehabt haben. Das Gleiche war von der Wirtschaftspolitik her, das war, glaube ich, das erste Mal seit 30 Jahren, dass Reallohnzuwächse vor allem bei den unteren Schichten stattgefunden haben. Er hat, glaube ich, das Migrationsthema als einziger wirklich verstanden, auch wenn er nicht alles umsetzen hat können, aber das ist wie bei uns das Problem, es gibt einen Deep State, oder ich nenne es anders, es gibt eine Bürokratie, die gegen einen arbeitet, das gleiche Problem wie in Österreich auch, wenn es eine rechte Regierung gibt, aber also für mich steht das außer Frage, dass die Option ist, das ist nicht dazwischen schlecht und schlecht, es gibt eine Option, die wahrscheinlich positiv wäre, das wäre Trump, und eine negative, das wäre Biden. Also wirklich, verstecke da meine Meinung nicht mehr. Also ich weiß ja, wie eine Trump-Präsidentschaft aussehen würde. Was passiert, wenn Trump Präsident wird? Wir wissen es, er war ja Präsident. Und das war eine gute Präsidentschaft.
Unser Abschlussthema ist jetzt noch die Fußball-EM. Österreich hat ja 0-1 verloren durch ein Eigentor. Leider ein relativ brutales Spiel gewesen.
Ja, ich muss nur leider gestehen, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ja. Ich habe das ein bisschen in den Medien mitverfolgt, bin ja zu der Zeit im Flugzeug von Hamburg nach Wien gesessen. Ja, brutales Spiel, 0-1 verloren, mit Pech, ja, ist eigentlich irgendwie wahrscheinlich keine so eine schlechte Leistung.
Ja, aber ich fand, das war eine gute Leistung. Es war nur also der Nasenbruch von Mbappé, der natürlich nicht verschuldet war, sondern ist einfach hinten reingesprungen in den Rücken des Österreichers. War aber relativ zumindest optisch dramatisch, weil Blut überströmt und hat nicht gut ausgeschaut.
Ich habe leider nicht gesehen, ich war im Zug von Budapest nach Wien.
Also. Ja, was seid ihr denn für Fußballfans? Das ist ja unfassbar. Ich hab's gesehen.
Ja, nein. Ja, wir reisen zu viel, aber mir ist eins aufgefallen. Ich bin ja gestern in Hamburg mit dem Taxi zum Flughafen gefahren und was mir aufgefallen ist, ich bin ja schon seit 25 Jahren in Hamburg und ich habe ja das Sommermärchen miterlebt und alles dort.
2006.
Ja. 2006 war das, ja. Und es gibt keine deutschen Fahnen mehr.
Obwohl die Deutschen wirklich gut gespielt haben.
Ja, aber es gibt keine deutschen Fahnen. Also früher haben die Deutschen an den Autos die deutschen Fahnen gehabt, an den Fenstern sind über die Fahnen gehabt. Heute gibt es, wenn man da zum Flughafen rausfährt, findet man 3-4 Fahnen, die zaghaft aus den Fenstern gehängt werden. Und da sieht man das für mich im Bild, dass sie wieder grüne Ideologie durchgesetzt hat. Die Grünen zerstören unsere Kultur. Heute traut sich in Deutschland nicht einmal mehr jemand eine deutsche Fahne an das Auto heften, ja, weil er schon Angst hat, er ist der Nazi. Ich habe eine Pressekonferenz gesehen von der Vorsitzenden der Grünen Jugend, die hat gesagt, sie versteht das überhaupt gar nicht, wie europäische Länder gegeneinander Fußball spielen können. Das ist ja alles reaktionär, wie sie das gesagt hat. Also ich meine, wo kommen wir eigentlich hin, wenn man den Leuten jede Identifikation, jede symbolische Identifikation mit dem Land verwehrt, ja, in dem sie leben und dann kommt der Punkt und dann rennt der deutsche Verteidigungsminister Pistorius durch die Gegend und will, dass Deutschland kriegsfähig wird und dass sie die Leute für dieses Land in einen Kriegsfall einsetzen. Ich meine, das nimmt ja alles Formen aus und da kommen wir wieder zum Anfangspunkt zurück. Ja. Die Konservativen sind nicht einmal mehr in der Lage, da Gegenwehr zu leisten. Man hört nichts dazu, dass man wenigstens noch, dass das wenigstens ein Patriotismus erlaubt ist und nicht gleich irgendwie eine Nazi-Ideologie. Also eigentlich finde ich das war gestern so was Tristes, man fährt durch diese Stadt, alles ist grau und grau, es ist Fußball-Weltmeisterschaft, Deutschland hat 5-1 das erste Spiel gewonnen und es gibt keine deutsche Fahne. Super, da haben wir es ja wirklich geschafft. Wirklich eine gute Entwicklung.
Ralf Schöll, haben wir ein letztes Abschlussstatement zur Fußball-EM.
Ich glaube, wir haben jetzt das einzige Thema gefunden, zu dem ich keine Meinung habe.
Vielleicht zu dem Thema, ist es sinnvoll, wenn Fußballmannschaften gegeneinander spielen?
Ja,
sportliche Bestätigung, wo man sagt, das Zugehörigkeitsgefühl, die Gemeinschaft und so weiter wird gestärkt, oder sagt man einfach, das macht alles wenig Sinn, es sollte eher freundschaftlich sein und wir als Europäer. Gestern das Spiel war von der Härte her nicht freundschaftlich, aber zum Beispiel bei den Deutschen, glaube ich, wie die Deutschen gewonnen haben, war die Stimmung im Stadion extrem freundschaftlich.
Ja, das finde ich auf jeden Fall positiv. Ich glaube, wir Europäer haben in der Vergangenheit ja andere Orte gehabt, unsere Streitereien auszutragen. Da finde ich Fußball-EM zu bevorzugen. Also wenn da dieses potenzielle, aggressive Potenzial ein bisschen abgebaut wird. Aber es ist ja, wie der Heinzel mal sagt, man kommt aber momentan in die Stimmung. Und ich glaube, das ist in Deutschland so, ich glaube, es ist in ganz Europa so. Wir haben auch beim G7-Treffen gesagt, Und im Grunde der ganze alte Kontinent, wie man so schön sagt, ist in einer Krise. Die Menschen spüren das. Man hat das Gefühl, die Zukunft ist unsicher. Man fürchtet, dass die Zukunft schlechter ist als die Gegenwart. Da kommt man einfach nicht zurück. 2006 war das einfach noch anders. Da war ich euphorisch.
Das war wirklich gut. Also das war ein tolles Spiel.
Richtig. Ja, aber da war auch noch richtig, was das Gefühl, da haben wir die Schröder-Reformen schon ein gekämpft. Da war Deutschland zumindest kurzfristig, hat da wieder eine relativ gute Phase gehabt, wo man spitze war. Und ja. Okay, das war noch vor der Finanzkrise. Da war der Ausblick auf die Zukunft sehr optimistisch. Weil momentan, wenn man die Menschen in Europa fragt, das hat keinen optimistischen Ausblick auf die Zukunft.
Nichts.
Und dann, also wie gesagt, das wirkt ein bisschen so wie, weiß ich nicht, so Fußball-Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele in den 20ern und frühen 30ern, wo man auch sagt, okay, das findet zwar statt, aber eigentlich wird das komplett überschattet von den größeren politischen Ereignissen. Und ich glaube, genauso ist es jetzt da, dass eigentlich das findet alles im Schatten der großen Krisen statt. Und das glaube ich, verdirbt vielen die Freude am einmal ein bisschen locker lassen und sich fallen lassen.
Wir werden sehen, ob die Euphorie in der Fußball-Europameisterschaft noch zunimmt. Vielen Dank fürs Kommen. Ich darf mich bei Ihnen beiden bedanken und bei Ihnen darf ich mich fürs Zuschauen bedanken.